Ja, ein ungeteiltes Herz. Wünschst du dir das für dein Leben? Also dich ganz an Gott hängen, ohne dass du dich von Menschen oder Dingen abhängig machst? Gott hingegeben leben. Ganz auf ihn ausgerichtet. Jesus nachfolgen ohne Wenn und Aber. Voller Vertrauen. Also nicht so ständig hin und her gerissen zwischen Glauben und Zweifeln, so immer auf der Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, damit es nicht zu unangenehm wird oder du vielleicht sogar noch aneckst in dieser Welt, sondern Jesus folgen mit ganzem Herzen. Wenn mein Fühlen und mein Denken und mein Wollen und mein Sehnen, jeder Lebensbereich durchflutet ist vom Heiligen Geist, der den Wunsch in mir weckt, dass ich Jesus mit ganzem Herzen gehöre. Leben mit ungeteiltem Herzen, möchtest du das? Und geht das überhaupt? Also ist das nicht vielleicht eher doch so ein frommer Wunsch? Gut gemeint, aber leider nicht so wirklich lebbar. Das mag uns manchmal so vorkommen und das mag sich auch durchaus mal mit unseren Erfahrungen decken. Aber wisst ihr was? Ein ungeteiltes Herz, das ist nicht so die spinnerige Idee von einigen super abgehobenen religiösen komischen Typen oder so, sondern ein ungeteiltes Herz, das ist Gottes Idee. Also Gott will, dass wir mit ganzem Herzen mit ihm leben. Und er sehnt sich wirklich nach Menschen, deren Herzen ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Und er steht ihnen so liebend gern zur Seite. Und er sucht nach solchen Menschen. 2. Korinther 16, Vers 9. Des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Mit diesen Worten ermahnt ein Prophet namens Hanani in Gottes Auftrag König Asa von Juda. Und vorausgeht eine Situation, in der Asa seine Sicherheit in einem politischen Bündnis sucht und eben nicht auf Gott vertraut. Und das, obwohl König Asa es grundsätzlich anders für sein Leben entscheidet. Also er fragt wirklich nach Gott. Er richtet sein Leben nach Gott aus. Er nimmt Gott und sein Wort wirklich ernst. Asa führt erstmalig Reformen in Juda ein, damit das Volk sich Gott wieder ganz zuwendet. Und ein Großteil seiner 41-jährigen Regierungszeit ist Asa wirklich richtig, richtig gut mit Gott unterwegs. In seinen letzten Regierungsjahren scheint dann sein Glaube so ein bisschen zu schwächeln. Asa trifft einige fragwürdige Entscheidungen, wie dieses Bündnis, wo der Prophet ihn eben ermahnt. Und das hat er früher tatsächlich so nicht getan. Jahre zuvor wird Juda schon mal angegriffen von den Kuschitern und die sind zahlenmäßig und militärisch haushoch überlegen. Und Asa weiß, nur Gott kann uns helfen. Und er wirft sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und stellt sich dem Kampf. Und Gott schenkt ihm den Sieg. Und darauf nimmt der Prophet Hanani jetzt Bezug und er stellt diese Situation damals Asas jetzigen Verhalten gegenüber. Und er sagt, damals hast du dich doch auf Gott verlassen. Warum denn jetzt nicht? Und Hanani führt dem König die Konsequenzen seiner Entscheidungen vor Augen. Und Asa könnte sich das ja sagen lassen in dem Moment. Er könnte seine Schuld bekennen, er könnte Gott um Vergebung bitten, aber dazu ist er in dem Moment nicht bereit. Stattdessen wird er wütend und er lässt den Prophet ins Gefängnis werfen und spätestens ab diesem Zeitpunkt sieht man so einen deutlichen Abwärtstrend in Asas Leben. Trotz dieser Fehltritte, Asa gehört zu den 8 Königen Judas, die von Gott positiv beurteilt werden. Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, können wir in 2. Chronik 14, Vers 1 lesen. Ich springe jetzt übrigens immer mal wieder so ein bisschen zwischen 1. Könige und 2. Chronik hin und her, weil in 2. Chronik noch mal sehr viel ausführlicher aus dem Leben der jeweiligen Könige berichtet wird. Aber in dem Bibeltext, den wir uns heute anschauen, als 1. Könige, da erfahren wir, dass Asas Herz sein Leben lang ungeteilt mit seinem Herrn war. Und deswegen möchte ich mir die Sache mit dem ungeteilten Herzen heute nochmal mit euch ein bisschen genauer anschauen. Ich kann das nur anreißen, ne? Das ist ja ein wirklich weites, großes Thema. Aber beim Bibellesen, als ich eben diese Bibelstelle gelesen habe, hat mich das so tief berührt und ich habe gedacht, wow, da sind einige Dinge drin, da möchte ich gerne, die möchte ich mir gerne auch nochmal näher anschauen und gut, was mache ich in solchen Fällen, mache ich eine Predigt draus, ne? So, genau, da habt ihr was von, da habe ich was von und wir miteinander. Also jetzt heute mal mit dieser Frage, ja, was zeichnet ein ungeteiltes Herz aus, was bewirkt es, wie können wir ein ungeteiltes Herz entwickeln und bewahren? Warum ist es Gott so wichtig, dass wir mit ungeteiltem Herzen mit ihm leben? Das sind ja wirklich Fragen über Fragen. Und vielleicht finden wir heute ein klein wenig, ein Hauch von Antworten und kommen dem Geheimnis des ungeteilten Herzens noch mal ein bisschen besser auf die Spur. Weiter nachforschen, weiter nachdenken, weiter mit eurem Herrn im Gespräch sein, bitte gerne. Jetzt lese ich erstmal 1. Könige 15, die Verse 9 bis 15 nach der neuen Genfer Übersetzung. Im 20. Regierungsjahr König Jerobeams von Israel wurde Asa König über Juda. Er regierte 41 Jahre lang in Jerusalem. Die Stellung der Königsmutter behielt seine Großmutter Macha, die Tochter Abishaloms. Wie sein Vorfahre David tat Asa, was dem Herrn gefiel. Er jagte die Geweihten, die an den Opferstätten Hurerei trieben, aus dem Land und entfernte die Götzenbilder, die seine Vorgänger angefertigt hatten. Seiner Großmutter Macha entzog er den Titel der Königsmutter, weil sie ein abscheuliches Götzenbild zu Ehren der Göttin Aschera aufgestellt hatte. Das Götzenbild ließ er in Stücke hauen und im Kidrontal verbrennen. Die Opferstätten im Land ließ er allerdings weiter bestehen, aber in allem anderen diente er dem Herrn mit ungeteiltem Herzen, solange er lebte. Das Gold und das Silber sowie die Gegenstände, die sein Vater dem Herrn geweiht hatte, brachte er in den Tempel und fügte selbst noch weitere Gaben dieser Art hinzu. Ja, einige wenige Beobachtungen, weil zu mehr haben wir ja keine Zeit. Ich möchte ja keine rote Karte bekommen. Also einige wenige Beobachtungen zum ungeteilten Herzen Asas. Asas ungeteiltes Herz durchbricht zerstörerische Familienmuster. Also Asa ist der dritte König von Juda. Und alle Könige im Südreich, also in Juda, die sind Nachkommen von David. Die einzige Königin Athalia nicht. Sie reißt den Tod, nach dem Tod ihres Sohnes den Königsthron an sich und geht dabei über Leichen. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Aber die Männer jedenfalls stammen alle von David ab. Und Asa ist der Ururenkel von König David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Und nach David wird ja sein Sohn Salomo König, das ist immer noch des Gesamtreiches. Und Salomo ist Asas Urgroßvater. Und Salomo hat ja einen super, richtig tollen Start mit Gott. Als Salomo zu Beginn seiner Regierungszeit von Gott aufgefordert wird, dass er sich etwas wünschen soll, weil Gott ihm diesen Wunsch erfüllen würde, da bittet Salomo nicht um Reichtum, um Schätze, um Ehre, sondern er bittet Gott um Weisheit und Erkenntnis, damit er das Volk gut führen kann. Und Gott erfüllt Salomo diesen Wunsch liebend gern und schenkt ihm darüber hinaus noch weitaus mehr. Salomos Weisheit und auch sein Reichtum sind legendär. Und Salomo darf in einer langen Friedenszeit regieren. Aber es gibt ein Problem. Salomo heiratet viele Frauen aus unterschiedlichen Völkern. Das hat auch auch aus politischen Erwägungen heraus, also um Bündnisse zu schließen und zu festigen. Aber Gott hat das seinem Volk verboten. Und an Salomo sieht man, dass Gott das aus gutem Grund tut. Weil Salomo hängt an all seinen Frauen, das ist ja schon mal schön, aber er baut ihnen Heiligtümer, in denen sie ihre jeweiligen Götter anbeten können. Und je älter Salomo wird, desto mehr neigt sich auch sein eigenes Herz diesen fremden Göttern zu. Und Salomos Herz ist nicht mehr ungeteilt bei seinem Gott, wie es noch bei David der Fall war. Und das hat Konsequenzen, aber um David willen, und also Gott entzieht quasi diese gesamte Königsherrschaft, aber eben nicht mehr zu Salomos Zeiten. Und um Davids Willen und um Jerusalem Willen, seiner auserwählten Stadt, belässt Gott ein Volk, nämlich den Stamm Juda, in Davids Familie. Genau, also das war ja auch seine Verheißung, dass das Königshaus David ewig Bestand haben wird. Nach dem Tod Salomos lösen sich die Stämme des Nordens aus diesem Königshaus Davids. Dann ist das Reich eben geteilt. Und Salomos Sohn und Asas späterer Großvater Rehabeam, der ist jetzt der erste König von Juda in diesem geteilten Reich. Und über Rehabeam heißt es in 2. Chronik 12, Vers 14, Rehabeam tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf aus, den Herrn zu suchen. Und der Abwärtstrend geht also weiter, schlimmer als vorher. Während seiner 17-jährigen Regierungszeit fördert Rehabeam den Götzendienst und die Tempelprostitution im Land. Und er baut zusätzliche Heiligtümer zur Anbetung fremder Götter. Und nach dem Tod Rehabeams wird sein Sohn Abia König von Juda. Er ist der Sohn von Rehabeam und seiner Lieblingsfrau Macha. Und als Asa auf den Thron kommt, da hat seine Großmutter Macha immer noch die Stellung der Königsmutter inne. Dazu sage ich gleich noch etwas. Aber jetzt erstmal zu Abia. Er regiert 3 Jahre lang. Und Gottes Beurteilung über Abia können wir in 1. Könige 15,3 lesen. Abia folgte dem schlechten Vorbild seines Vaters Rehabeam und beging die gleichen Sünden wie er. Anders als sein Vorfahre David diente er dem Herrn, seinem Gott, nicht mit ungeteiltem Herzen. Also hier sehen wir, dass in jeder Generation die zerstörerischen Familienmuster übernommen werden, sich festsetzen und teilweise noch sich deutlich verstärken. Und der nächste König nach Abia ist jetzt Asa, unser Asa, mit dem wir uns heute befassen. Und nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, erwarten wir jetzt vielleicht so ein bisschen, dass auch Asa weiter in diese Abwärtstrendkerbe schlägt. Aber Asa entscheidet sich anders. Statt dem schlechten Vorbild seines Vaters und Großvaters zu folgen, nimmt er sich seinen Ur-Urgroßvater David zum Vorbild. Asa sucht Gott. Er fragt nach ihm. Er hängt sein Herz an den Herrn. Und damit wird dieses zerstörerische Familienmuster durchbrochen. Der Weg ist frei, dass Gottes Segen wieder neu fließen kann, ungehindert, auf den König und auf das Volk, das er regiert. Und ich finde das so schön zu sehen. Und das war auch eins der Dinge, was mir sofort so zu Herzen gegangen ist, als ich das gelesen habe. Weil Asa muss dieses Muster seiner Eltern und Großeltern nicht weiterführen. Er muss nicht bei diesen Entscheidungen bleiben, die seine Eltern und Großeltern getroffen haben. Auch wenn wir natürlich, auch wir heute, immer auch durch unsere Ursprungsfamilien natürlich auch geprägt werden. Und damals sind die Familienbande ja noch sehr viel stärker als heute und umfassender, als wir es jetzt so kennen. Trotzdem, Asa entscheidet sich anders als sein Vater. Er will ein König sein, der dem Herrn vertraut. Asa tut, was dem Herrn gefällt. Und hier zeigt sich schon im Alten Testament, und das finde ich sehr faszinierend, Gott kann jederzeit, in jeder Generation, mit jedem Menschen eingefahrene Familienmuster durchbrechen und eine neue Segenslinie beginnen. Vielleicht sogar erstmalig in dieser Familie, vielleicht zum wiederholten Mal. Aber Gott beginnt etwas Neues mit diesem Menschen und er tut es wirklich liebend gern, wo immer sich Menschenherzen ihm ganz zuwenden. Gott ist größer als alles, was uns von ihm trennen könnte. Und er ist auch größer als familiäre Prägungen. Und im neuen Bund schenkt er uns ja zudem in Jesus Christus, dem Befreier, eine neue Heimat, eine neue Familie, eine neue Identität. Also wir sind nicht mehr an das Alte gebunden. Es kann sein, dass ich in der Generation meiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht noch viel, viel weiter zurück, keine Segensspuren Gottes erkenne, weil die alle ohne Gott gelebt haben. Aber mit meiner Hinwendung zu Jesus Christus beginnt Gott eine neue Segenslinie in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Umfeld. Und ich finde das so schön zu sehen. Also, Asas ungeteiltes Herz durchbricht zerstörerische Familienmuster und sein ungeteiltes Herz räumt aus, was der Begegnung mit Gott im Weg steht. Also Asa ist es wirklich ernst mit Gott, dem Herrn. Von Anfang an positioniert er sich eindeutig auf Gottes Seite und er ist sehr klar in dem, was er entscheidet und was er tut. Als Asa die Königsherrschaft antritt, da räumt er erstmal ordentlich auf. Er schafft fort, was wirklich ein Greuel ist in den Augen Gottes und was der Begegnung mit ihm im Weg steht. Er unterbindet die Tempelprostitution. Das ist damals ein großes Thema. Tempelprostitution gehört zu den Fruchtbarkeitsriten damals bei den heidnischen Göttern. Aber in der Anbetung des lebendigen Gottes hat sie überhaupt nichts zu suchen. Und Asa unterbindet das. Er jagt die Tempelprostituierten aus dem Land. Er zerstört auch die Götzenbilder, die seine Vorgänger aufgestellt hatten. Und das ist ja das Tragische. Das Volk kommt zu diesen Opferstätten, die entweder durch die Vorgänger errichtet wurden oder auch noch aus der Zeit, bevor sie in das Land gekommen sind, bestehen. Und Gott hatte ihnen gesagt, sie sollen diese Stätten auf keinen Fall nutzen. Tun sie trotzdem, werden auch interessanterweise auch durch die guten Könige oft gar nicht zerstört. Aber da gibt es natürlich auch Götzenbilder und so weiter. Und dann das Fatale, sie beten da teilweise den Gott Israels an, teilweise nur ihn, teilweise beten sie über den Gott Israels hinaus noch die fremden Götzen an, teilweise geht das dann dahin, dass sie nur noch fremde Götzen anbeten mit den entsprechenden Ritualen und Gebräuchen. Und damit räumt Asa auf, er zerstört zwar noch nicht diese Opferstätten, aber viele dieser Götzenbilder und so entfernt er und auch die neu gegründeten Heiligtümer, die da neu aufgebaut worden sind durch seine Vorgänger und so weiter. Also er will sein Volk wirklich dahin zurückführen, dass sie Gott gehorchen und ihn allein anbeten. Und dabei schreckt Asa auch nicht vor unpopulären Entscheidungen zurück. Er entzieht seiner Großmutter Macha den Titel der Königsmutter. Und ich habe es gerade schon angedeutet, Familie ist zu Asas Zeit in seinem Lebens- Umfeld ein extrem hoher Wert. Auch die Bindung an die Familie. Ältere Familienmitglieder, Eltern, Großeltern werden wirklich geehrt, schon aufgrund ihres Alters. Man bringt ihnen große Achtung entgegen. Ihr Wort hat besonderes Gewicht. Trotzdem fängt Asa nicht an, seiner Großmutter gegenüber so einen Eiertanz zu veranstalten, sondern der König macht unmissverständlich klar, dass er keine Götzenverehrung duldet. Maacha verehrt die Göttin Aschera und lässt ihr zu Ehren sogar ein Götzenbild aufstellen. Gleichzeitig trägt sie diesen Titel der Königsmutter. Und damit ist Maacha die wichtigste Frau am Hof. Also sie hat großen Einfluss. Sie wird gesehen. Sie sitzt gekrönt auf einem Thron auf der rechten Seite des Königs. Also sie hat, eine Königsmutter hat eine extreme Ehrenstellung und sie hat Vorbildfunktion. Die Menschen schauen auf sie, orientieren sich auch an ihr. Götzenanbetung auf der einen Seite, Königsmutter am Hof eines Königs, der Gott allein die Ehre geben will. Auf der anderen Seite, wir merken, das passt nicht zusammen. Und da setzt Asa eine klare Grenze. Er entzieht seiner Großmutter diesen Titel der Königsmutter. Das kann man durchaus als öffentlichen Affront bezeichnen. Dafür hat mit Sicherheit nicht jeder in seiner Familie und in seinem Umfeld Verständnis. Trotzdem schließt Asa in dieser Situation keine faulen Kompromisse. So jetzt, ne, könnte man ja auch gucken, so um des lieben Familienfriedens willen, wie regel ich das denn jetzt, dass ich es mir nicht mit meiner Familie verscherze, aber trotzdem Gott vielleicht doch noch irgendwie halbwegs treu bleiben kann und so, wie wurschtel ich mich da irgendwie durch? Nee, das macht Asa nicht. Er positioniert sich in dieser Situation klar und eindeutig in Ehrfurcht vor Gott und im Gehorsam gegen ihn. Denn Gott sagt seinem Volk eindeutig, dass sie ihn und ihn allein anbeten sollen. Also Asas ungeteiltes Herz räumt aus, was der Begegnung mit Gott im Weg steht. Und sein ungeteiltes Herz kann sicher und in Frieden leben. Im zweiten Buch Chronik, habe ich schon gesagt, finden wir noch mal deutlich mehr Informationen über das Leben der Könige, auch über Asa, über Asas Regierungszeit. Und in 2. Chronik erfahren wir zum Beispiel, dass das Land unter Asas Herrschaft jahrelang Ruhe und Frieden hat. Direkt zu Beginn seiner Regierungszeit gibt es 10 Friedensjahre. Und während dieser Zeit beginnt Asa schon mit den ersten religiösen Reformen. Hinterher gibt es nochmal so eine Zeit. Und in dieser Anfangszeit, so lesen wir in 2. Chronik 14, nutzt Asa diese Friedenszeit auch, um eine Reihe von Städten in Juda zu befestigen. Und dieser Friede wird dann unterbrochen durch den Angriff, den ich eben schon erwähnt habe, den Angriff durch die Kuschiter, den Asa aber, obwohl er militärisch unterlegen ist, im Vertrauen auf Gott abwehrt. Dann folgt wieder eine lange Zeit des Friedens und weitere religiöse Reformen. Und der Verfasser des, in 2. Chronik, der lässt keinen Zweifel daran, dass Gott selbst Asa diesen Frieden verschafft. Und dabei stellt er Asas Herzenshaltung in Zusammenhang mit der Tatsache, dass der König und das Volk in Frieden leben können. Asa selbst sieht diesen Zusammenhang auch und er weiß auch, wem er den Frieden zu verdanken hat. Als er die Verteidigungsmaßnahmen ausbaut, da sagt er: Noch liegt das Land frei vor uns, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe verschafft ringsumher. Danach marschieren dann die Kuschiter in Juda ein, König Asa wird angegriffen. Also vor dieser Situation, vor diesem Angriff, bewahrt ihn sein ungeteiltes Herz nicht. Aber in dieser Situation wird er dennoch bewahrt. Und das sehen wir hier sehr schön. Asa selbst kann Ruhe bewahren. Das Erste, was ihm einfällt, als er sein Heer zur Schlacht aufstellt, und das tut er auch direkt, er ruft Gott um Hilfe an. Herr, keiner außer dir kann den Schwachen gegen den Mächtigen helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir vertrauen allein auf dich, heißt es in 2. Chronik 14, Vers 10. Der König und das Volk werden bedroht. Ganz real, also das ist wirklich, das ist keine eingebildete Bedrohung, das ist wirklich eine ganz reale Bedrohung. Ein übermächtiges Heer baut sich vor ihnen auf. Aber König Asa vertraut dem Herrn, seinem Gott, und Gott schenkt ihm den Sieg. Mit ungeteiltem Herzen bei Gott sein heißt nicht, dass ich niemals angegriffen oder niemals bedroht werde. Aber mit ungeteiltem Herzen kann ich anders mit dieser Situation umgehen. Weil wenn ich weiß, ich bin nicht allein, sondern wenn ich weiß, Gott, mein Herr, ist für mich und er ist mit mir. Weil wenn Gott meine Sicherheit ist, dann muss ich nicht panisch irgendwie mich nach Hilfe umgucken und nach jedem Strohhalm greifen. Sondern dann schaue ich auf meinen Herrn, komme zu ihm, lege ihm vor, was mich ängstigt, was mich bedroht, bitte ihn um Hilfe und ich lasse meinen Herrn auch den Herrn sein in dieser Situation, die mir gerade so eine Angst macht. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken und der dich behütet, schläft nicht, heißt es im Psalm 121. Ein ungeteiltes Herz, das sehen wir an Asa, kann auch in bedrohlichen und in unübersichtlichen Situationen sicher leben und auch mit einem großen inneren Frieden. Keine Frage, es ist wunderbar, wenn wir auch äußerlich Frieden haben, oder? Haben wir nichts gegen einzuwenden. Und Asa erlebt das während seiner Regierungszeit, erlebt er wirklich auch lange Jahre des äußeren Friedens. Und auch er, da bin ich mir sicher, hat dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Aber der Friede Gottes, der ist eben nicht von äußeren Umständen abhängig. Und deshalb kann das ihm zugewandte Herz auch mitten im Sturm in Gottes Frieden ruhen. Das sehen wir auch an Jesus. Als er mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs ist, plötzlich kommt dieser gewaltige Sturm auf. Wirklich ein richtig ernstzunehmender Sturm, also nicht so ein bisschen Wellengang oder so, sondern wirklich, da kommt ein Megasturm auf, es dröhnt in ihren Ohren, es wirft das Boot da hin und her, Sachen lösen sich aus der Verankerung, rollen da über Bord, Wellen brechen über ihnen zusammen, Wasser schwappt da in das Boot literweise und die Jünger wissen gar nicht, was sie zuerst machen sollen, sie sind wirklich total in Panik. Also es ist wirklich die absolute Thermik. Und Jesus schläft mitten im Boot. Ich meine, er ist ja in diesem Boot, das da gerade schwankt, ne? Und das Wasser trifft ihn auch. Aber er schläft. Er ruht in dieser Situation in der Liebe seines himmlischen Vaters. Und als die Jünger Jesus wecken, was tut er da? Da gerät er auch nicht in Panik oder da brüllt er auch nicht als erstes hier jetzt 1000 Anweisungen und organisiert da die Jünger oder so, sondern da steht er auf und bedroht den Wind und die Wellen, schweig, verstumme. Und der Wind legt sich und es wird still. Und in diese Stille hinein fragt Jesus dann seine Jünger, und für mich klingt das immer fast so ein bisschen verwundert, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Also ein ungeteiltes Herz kann sicher und in Frieden leben. König Asa hat dem Herrn mit ungeteiltem Herzen gedient, und das war ein Segen für ihn, und das war auch ein Segen für das Volk, das er regiert hat. Jesus hat sein Herz ungeteilt an seinen Vater gehängt. Und im Gegensatz zu Asa und an allen anderen Menschen hat Jesus das auch ohne irgendeinen Fehltritt getan. Also er war ja gänzlich ohne Schuld. Weil Jesus, indem wir eine neue Identität haben, der lädt uns eben ein, dass auch wir unser Herz ganz an ihn hängen. Und er freut sich so sehr, wenn wir ihm mit ungeteiltem Herzen folgen. Und wir dürfen ihn auch übrigens darum bitten, dass er uns wirklich dieses ungeteilte Herz schenkt und auch dieses ungeteilte Herz erhält. Weil unser Herz wird auch immer mal wieder angegriffen. Und so, dass wir, aber wir dürfen ihn darum bitten, dass wir wirklich in seinem Frieden ruhen, dass unser Herz ganz auf ihn ausgerichtet ist, dass wir wirklich auch ausräumen, was der Beziehung mit ihm im Weg steht, dass er uns zeigt, was uns von ihm wegführt und wie es gerade in unserem Herzen so aussieht und ob unser Herz gerade gesund ist oder ob es irgendwelche Probleme hat oder so. Also wir dürfen unseren Herrn wirklich darum bitten. Und das ist doch eine Bitte, die er uns liebend gern erfüllt. Natürlich schenkt er uns gern ein ungeteiltes Herz, wenn wir ihn darum bitten, oder? Genau, und das ist so ein Segen für uns, für unsere Familien, für die Menschen um uns her. Amen. Mein lieber Vater, danke für deine Liebe, die du uns schenkst. Danke, Jesus, dass du der Herzenskenner bist, dass du weißt, woran wir leiden, dass du weißt, was unsere Herzen in Aufruhr versetzt, dass du weißt, ja, was unseren Herzen auch gefährlich wird. Und du bist um unser Herz besorgt. Und danke, dass wir uns dir anvertrauen dürfen mit allem. Und danke, dass du der Herzensheiler auch bist. Danke, dass du uns hältst und dass wir dich jederzeit bitten dürfen, dass du dich um unser verstörtes, verängstigtes, angeschlagenes, krankes, kummervolles, was auch immer, Herz kümmerst. Auch da, wo wir vielleicht in der Gefahr stehen, uns in dieser Welt zu verlieren oder uns von den Sorgen dieser Welt niederdrücken zu lassen. Du lässt uns ja nicht allein. Du schenkst uns den Heiligen Geist, der uns immer tiefer in die Beziehung mit dir hineinführt, der uns einfach hilft oder überhaupt erstmal in die Lage versetzt, so zu leben, wie du es willst, der in uns wirkt, der sich gerne in uns ausweitet und uns erfüllt, wenn wir ihn darum bitten. Hab du so von Herzen Dank dafür, dass du ja so um unser Leben besorgt bist. Du bist so groß. Wie klein ist da der Mensch, dass du auf ihn achtest und doch beachtest du ihn, schenkst ihm Wert und Würde und echtes Leben in dir, in dieser Welt und weit darüber hinaus. Du so von Herzen Dank dafür, wir wollen deine Liebe und dein Wort ganz tief in uns aufnehmen, dass es einwurzelt in unseren Herzen, aufwächst und Frucht bringt und überströmt dein Segen durch uns auf die Menschen um uns her, dass auch sie in dir ihr Zuhause finden. Danke für deine Liebe und deine Gnade, dein Erbarmen. Danke für deine Größe und dass du dich selbst klein machst, um uns zu begegnen, da wo wir sind. Dafür können wir dir gar nicht genug danken. Dir gebührt unser Lob heute und für alle Zeit.